Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich spreche heute mit Ellie Pembroke. Ellie lebt seit vielen, vielen Jahren in Amerika, ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber in Amerika studiert und ist seit 2008 schon in Houston, Texas. Und Texas, das ist Bitcoin-Country. Dort sind viele Miner zu Hause, da ist das Netzwerk, das Energienetzwerk auch wirklich mit Bitcoin verbunden inzwischen, insofern, dass das Bitcoin genutzt wird, um bei Überlastung das Netz zu stabilisieren. Wie das genau passiert, das erzählt sie uns heute auch, wie die Lage, die politische Lage in Amerika ist, wie die Unterschiede zu Europa sind, ja, und wie sie selbst zu Bitcoin gekommen ist, vor vielen, vielen Jahren, dass sie jetzt schon ganz, ganz tief drinnen ist in dem Thema. Und sie hält Bitcoin wirklich für eine Lösung, nicht nur im monetären Bereich, sondern auch im Energiebereich. Und sie als Forscherin interessiert sich vor allem dafür, dass im Halbleiterbereich hier bei Bitcoin wirklich Forschung und Innovation stattfinden kann, die anderswo nicht möglich gewesen wäre. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's gleich los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von In Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint, In Gold We Trust. Report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Apricot Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferdin Amous. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf apricot.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Apricot Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Apricot Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Guten Morgen nach Texas. Hallo Elli.
Hallo, bin gerne hier.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt in Houston, Texas, richtig?
Genau, ich bin in Houston, Texas zu Hause, bin aber in Deutschland aufgewachsen und daher mein Deutsch.
Ich habe dich gehört vor ein paar Wochen auf einem Bitcoin Space auf Twitter am Sonntagabend, haben wir gedacht, das ist irre. Die kennt sich aus mit Bitcoin-Mining wie keine zweite und hab dich angeschrieben, hast mir gesagt, ja, du machst das seit 10 Jahren. Ist das korrekt? Seit 10 Jahren im Bitcoin-Mining?
Ja, ich sage immer gerne, seit über 10 Jahren schon im Bitcoin-Space dabei, aktiv und ein Evangelist. Ich bin, ich orange-pille sehr gerne.
Bist du auch deswegen in Texas, wegen Bitcoin?
Ich bin nicht wegen Bitcoin nach Texas gekommen. Mein professioneller Hintergrund ist in der Nanotechnologie und ich bin fürs Promovieren nach Houston gezogen.
Was heißt das, Nanotechnologie?
Nanotechnologie ist die Naturwissenschaft, die sich damit beschäftigt, was zwischen alles, was von der Größenordnung her zwischen einem Atom und der sichtbaren Wellenlänge des Lichtes liegt. Also alles, was man noch nicht mehr im optischen Mikroskop sehen kann, aber was größer als ein Atom groß ist. Und es heißt Technologie, weil es dann technologische Anwendungen hat, wie zum Beispiel im Bitcoin-Mining oder in Computerchips, was mich dann natürlich anfangs in diese Richtung gezogen hat.
Okay, jetzt musst du uns kurz auf deine Reise mitnehmen. Also wenn du schon so lange dabei bist, was ist deine Story?
Meine Story ging so los, dass ich zum Ende meines PhD-Studiums über Reddit, Slashdot, die Internetmedien von Bitcoin gehört habe und da habe ich dann unter anderem gehört, dass Gavin Andreessen seine eigenen Bitcoin kostenfrei abgibt über die sogenannte Bitcoin Faucet. Und da hat er angefangen mit 5 Bitcoin. Später, als der Bitcoin-Preis hochging, hat das dann auf 0,5 Bitcoin, 0,05 Bitcoin runtergesetzt. Aber alles, was man dafür brauchte, war eigentlich, dass man sich einen Client runterlädt, dass man eine Adresse hat, auf die man die Bitcoin schicken lassen kann und eine Capture lösen, dass man ja, dass es eben nicht von einem Computer generiert und abgezogen wird. Aber eigentlich war die Eingangsschwelle relativ niedrig gesetzt und man konnte seine ersten Bitcoin so bekommen. Und dann, wenn man seine ersten Bitcoin hat und sich dann immer tiefer reinkniet, das White Paper liest zum Beispiel und merkt, ja, das ist die Zukunft, dann gibt es keinen Zurück mehr.
Okay, das heißt, du hast da in Online-Medien, du hast gerade studiert, das war schon während dem Studium, hast dich mit Technologie beschäftigt und bist dann irgendwie auf Bitcoin hinein und White Paper und hast dann auch gleich verstanden, worum es geht oder wie kann man sich das vorstellen? Weil wir sind da jetzt sehr, sehr früh, nicht? Faucets, du bist übrigens schon die zweite Frau in meinem Podcast, die davon erzählt, dass sie über Faucets ihre ersten Bitcoin bekommen hat.
Ah ja.
Von wegen Bitcoin ist nur für Männer. Ja?
Natürlich nicht. Wobei mein Mann und ich schon ein Team sind. Aber er ist mehr Theoretiker und ich bin dann die praktisch Veranlagte. Und
Das ist in den meisten Beziehungen so. Die Männer denken groß und die Frauen müssen machen.
Ja, genau. Ja. Genau. Und wenn man schon... wenn man sich schon so sicher ist, dass Bitcoin die Zukunft ist, warum dann nicht auch ein paar Bitcoin besitzen? Und das hat er dann mir zu verdanken. Mein Studium hat sich allerdings auch schon um die Technologie gedreht. Wenn es sich nicht um Bitcoin gedreht hatte, hat es sich doch um Sizilium-basierte Halbleiter gedreht. Und ich habe halt gesehen zu der Zeit, dass unsere Computer immer kleiner werden, unsere CPUs, und dass diese Miniaturisierung aber ein Ende hat und wir irgendwann doch auf ein anderes Material umsteigen müssen, um tatsächlich immer kleiner und immer effizientere Bauteile haben wollen. Und dann habe ich für meinen PhD die Halbleitereigenschaften von Graphen studiert. Und ich habe Field-Effect-Transistoren gebaut und getestet und bin immer noch sehr gespannt darauf, wie die Innovation weiter aussehen wird. Und ich glaube, dass Bitcoin die Innovation in diesem Space, im Halbleiter-Space eben auch antreiben wird.
Weil man in diesem Bereich, und du bist da jetzt weit außerhalb meiner Comfortzone, ja, also bitte mir zu verzeihen, wenn ich jetzt Blödsinn rede, ja, weil man in diesem Bereich ein direktes ökonomisches Incentive hat für mehr Effizienz.
Genau.
Kannst du das erklären? Also kannst du Bitcoin Mining erklären?
Gerne. Bitcoin Mining, wenn man funktioniert so, dass man alle Transaktionen, die in einem gewissen Zeitraum passieren, zusammennimmt und nach Zufallsprinzip eine Nummer versucht zu finden, die sich aus den Transaktionen und ein paar anderen Datenelementen ergibt, die unter einer bestimmten Nummer liegt. Also es ist einfach eine Difficulty angegeben, das ist eine Nummer. Und Miner versuchen per Zufallsprinzip eine Nummer zu finden, die kleiner ist als das. Und nach dem Algorithmus des Bitcoin ist diese Nummer so festgelegt, dass egal wie viele Computer diese Nummer berechnen und versuchen per Zufall zu finden, es passiert nur, die Größe der Nummer wird so angepasst, dass etwa alle 10 Minuten eine Nummer gefunden wird, die kleiner ist, und damit wird ein Block gefunden, der alle Transaktionen in diesem Zeitraum bestätigt und dafür einen Block Reward bekommt. Also man bekommt tatsächlich neue Bitcoin dafür, dass man den Block gefunden hat. So, man will diesen Prozess natürlich so effizient wie möglich gestalten, weil jeder, der sich an diesem Zufallsprinzip beteiligt, natürlich will, dass man selber per Zufall diese Nummer findet und nicht jemand anderes. Und deswegen will man selber so viel Rechenkraft wie möglich zu diesem Prozess hinzufügen. Und so wird weltweit immer mehr und immer mehr Energie darauf verwendet, diese Blöcke zu finden. Oder diese Nummern zu finden, die kleiner sind als die Difficulty.
Und die Difficulty, das ist das was du gesagt hast, diese Verschiebung des Limits, das ist quasi das Difficulty Adjustment, womit das System dafür sorgt, dass die Blöcke Pi mal Daumen alle 10 Minuten gefunden werden und nicht schneller und nicht langsamer. Genau. Damit das ganze System dann, Gigi würde dann sagen, das ist also die Zeit, ja, Bitcoin ist Time, aber wozu das Ganze? Also du bist jetzt die Technikerin, du hast offenbar wahrscheinlich den technischen Teil schnell verstanden, aber hast du auch gleich verstanden, was der ökonomische Sinn dahinter ist?
Der ökonomische Sinn dahinter ist, eine mathematisch korrekte und kryptologisch unbrechbare oder unkonfiszierbare Liste an Transaktionen zu schaffen. Und wenn man die Transaktionen weiß, dann weiß man auch, wie viel dieser Bitcoin jeder Mensch besitzt. Das ist eigentlich die einzige Geldanlage, die weltweit zurzeit verfügbar ist, die nicht konfiszierbar ist und die nicht gehackt werden kann. Also das habe ich damals verstanden, aber ich muss auch dazu sagen, je mehr man dazu lernt, je mehr man technisch lernt, was ist Bitcoin, wie verhält sich das, desto mehr merkt man, dass es unerschütterbar ist. Was nicht der Fall ist, wie zum Beispiel in Naturwissenschaften, was mein Hintergrund ist, wo man, je mehr man von etwas lernt, desto mehr merkt man, wo die Problempunkte sind und wo es vielleicht nicht in der realen Welt anwendbar ist. Aber bei Bitcoin ist es so, je mehr man lernt, desto mehr merkt man, ja, das ist die Zukunft.
Wie hast du dann, du holst ja da Bitcoin aus den Faucets, ja, löst die Captures, erklärst, dass du ein Mensch bist, aber wie kommst du dann jetzt von dem Punkt dazu, dass du bist dann offenbar relativ schnell auch ins Bitcoin-Mining selbst eingestiegen?
So, der Bitcoin-Client oder Bitcoin-Wallet, wo man seine Faucet-Bitcoins runtergeladen hat, hatte eigentlich auch eine Bitcoin-Mining-Funktion. Also da stellt man einfach ein, ich möchte gerne Bitcoin minen und der Algorithmus benutzt einfach den CPU deines Computers, um neue Bitcoin zu erzeugen. Das war damals noch möglich, weil die Difficulty sehr, sehr gering war. Und es tatsächlich möglich war, für einen CPU per Zufall dann auch einen Block zu finden. Seitdem würde ich das nicht mehr empfehlen. Und die Bitcoin sind natürlich wie die Bitcoiner, die schon sehr lange dabei sind, haben Iron Hands, also eiserne Hände, und die Bitcoin sind alle im Bootsunfall verschwunden. Also
klar, das ist der berühmte Bootsunfall, du hast dann selbst, also warst du dann selbst als Minerin noch tätig oder hast du dann in dem Bereich gearbeitet oder wie geht die Story weiter?
Okay, die Story geht so weiter, dass ich das Minen relativ schnell dann auch wieder eingestellt habe und mich darauf fokussiert habe, meine Doktorarbeit zu beenden und zu vervollständigen. Und in dem Fall, ich habe schon vorher angesprochen, dass ich glaube, dass Bitcoin auch die Zukunft der Halbleiterindustrie voranbringen wird, nicht nur, weil wir versuchen, die Energieeffizienz zu steigern, sondern auch, weil die Rahmenbedingungen für Innovation anders sind als bei der Konsumelektronik. Also in der Konsumelektronik will man die einzelnen Elemente so klein wie möglich gestalten, damit das eben in dein Telefon passt und mit der Größe auch weniger Energie verbraucht. Aber für Bitcoin ist es eigentlich nicht so wichtig, wie klein die einzelnen Elemente sind. Weil man kann zum Beispiel hier in Texas eine riesen Bauhalle bauen, eine riesen Lagerhalle mit Datencenter. Und es ist eigentlich egal, wie groß die einzelnen Maschinen sind. Hauptsache, die sind energieeffizient und die sind gut kühlbar, weil Bitcoin Mining auch sehr viel Wärme erzeugt und robust und kostengünstig und so weiter. Und dadurch, dass die Rahmenbedingungen für Innovation anders sind, ein weiterer Unterschied ist, dass in der Konsumelektronik wir versuchen, Videos aufzunehmen zum Beispiel. Das ist eine sehr komplizierte mathematische und mit den ganzen logischen Elementen von unserem Computer. Das ist eine sehr komplizierte Rechnung, die da passieren muss. Die Bitcoin Mining SHA-256, das ist eine sehr unkomplizierte mathematische Funktion. Und deswegen wird Mining auch nicht mit den gleichen Chips betrieben, die für Computer benutzt werden. Das ist eine ganz, also nicht völlig andere Technologie. Es geht immer noch um Einsen und Nullen. Es geht immer noch um Sizilium-basierte Halbleiter. Aber die Rechnung selbst ist so viel simpler, dass man die Chips anders architektiert und dadurch auch sehr viel Ersparnisse hat. Und deswegen werden Bitcoin-Miner auch Bitcoin ASICs genannt. ASICs heißt Application Specific Integrated Circuit. Und die Application ist dann das Bitcoin-Mining.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass du sagst, dass wir in der Computerindustrie generell, in der Halbleiterindustrie bisher eher in Richtung immer kleiner gegangen sind?
Ja.
Und Bitcoin quasi eine ganz neue Richtung der Innovation ermöglicht, weil für größere Maschinen wieder Bedarf da ist.
Genau. Und zwar, wenn man sich das so vorstellt, vielleicht haben einige deiner Zuhörer Ahnung von Computer Models zum Beispiel, wo man verschiedene Optimisierungen versucht zu finden. Und wenn man ein lokales Minimum findet und da weiter optimiert, wird man nie das globale Minimum finden. Also wenn man nur nur Sizilium verwenden will und das weiterhin optimiert, und das ist genau das, was die letzten 50 Jahre passiert ist, dass wir Silizium weiter und weiter optimiert haben, immer kleiner und kleinere Transistoren gebaut haben, aber wir sind nie von Silizium weggekommen. Und wenn man, wir sind jetzt schon bei 2 Nanometer angelangt, wesentlich kleiner schaffen wir es nicht mehr. Und wir brauchen Alternativen. Und wir hatten bisher nicht die Anreize, Alternativen auszuprobieren, die zum Beispiel größer wären, aber trotzdem eine Energieeinsparung haben würden. Und jetzt, wo wir mit Bitcoin einen Anreiz dafür haben, können wir auch in diese Richtung innovieren.
Aber Elli, ich habe in der Zeitung gelesen, Bitcoin ist Energieverschwendung.
Ja, das sagen Menschen, die nicht viel von Bitcoin verstehen. Für mich persönlich, ich sehe Bitcoin als eine der besten Anwendungen von unserer Energie, weil es eben Menschen ermöglicht, unabhängig von Regierungen Kaufkraft zu besitzen. Und das ist das ist außerhalb von Bitcoin eigentlich fast gar nicht möglich.
Es in der Theorie mit Gold, ja, vielleicht, aber auch das ist ein ganz anderes Thema.
Das
ein bisschen, ja.
Also bei Gold ist es so, dass es einem abgenommen werden kann.
Ja.
Dass man auch nicht gut über die Grenze kommt mit seinen Goldansparungen.
Diese Innovation, von der du redest, also in diesem Halbleiterbereich, ja?
Ja.
Findet die heute schon statt? Also ist das schon zu beobachten bei Bitcoin Mining, dass da tatsächlich Innovation im Computerbereich stattfindet, die es sonst nicht gegeben hätte?
Ich muss sagen, eigentlich noch nicht. Oder wenn es passiert, dann nur sehr heimlich. Weil bisher, weil die Miner ja so einen Anreiz haben, so bald wie möglich und so viel wie möglich zur Rechenkraft beizutragen, versuchen die alles, was die zur Verfügung haben, dafür anzuwenden. Und so haben wir eigentlich die Silizium-Chips, die wir hatten, dafür aufgewandt. Und zum Beispiel sind Maschinen, die zur Lüftkühlung gebaut worden sind, der Lüfter einfach abgebaut und es wird in Immersionsdielektrikum getaucht und damit das eine Liquid Cooling hat. Aber das sind alles Ingenieure, die versuchen, so viel wie möglich Rechenkraft aus Maschinen rauszuholen, die nicht dafür optimiert worden sind. Und da ist einfach sehr viel Raum zur Innovation, wofür sich eigentlich noch nicht viel Zeit genommen wurde, weil es so dringend war, so viel wie möglich Rechenkraft und jetzt schon einzusetzen.
Bedeutet das, dass wir in Zukunft dann auch höhere Effizienz sehen würden? Das heißt, dass Bitcoin auch weniger Strom verbrauchen würde?
Das ist das Ziel, gell? Je weniger Strom man verbraucht zum Bitcoin-Mining, desto mehr Profit kann man bekommen, weil man für den Strom ja bezahlen muss. Strom ist etwas, was man nicht aus der Luft bekommen kann. Also das muss man generieren. Zum Gegensatz zum Fiat. Also Bitcoin ist tatsächlich physikalisch begründet. Strom muss erzeugt werden. Es gibt nur so einen Paradox, der heißt Jevons Paradox. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber es ist, je effizienter man ein System gestaltet, desto mehr wird von diesem System in Anspruch genommen. Das heißt, wenn man Autos baut, die den Kraftstoff effizienter verbrennen und man weniger Benzin braucht, wird die Gesellschaft als Ganzes mehr Benzin verbrauchen, weil es effizienter ist.
Ja. Und das könnte bei Bitcoin auch passieren.
Und ich denke, es wird auch bei Bitcoin passieren, aber wir haben alle keine Glaskugel. Aber ja, wenn etwas effizienter wird, dann hat man mehr Anreiz, da rein zu investieren, weil der Profit ja da ist. Und dann wird man auch mehr von dieser Ressource verbrauchen. Und das ist nicht nur Energie, das trifft auf alle Ressourcen ein.
Aber das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Gesamtenergiebedarf des Bitcoin-Netzwerks jetzt wegen einer effizienteren Gestaltung der Maschine nicht unbedingt runtergeht. Was ja eigentlich auch gut ist, weil wir wollen ja, Energie ist ja auch ein Sicherheitsfaktor.
Die einzelnen Maschinen werden effizienter und dadurch wird man mehr Maschinen produzieren und zum Laufen bringen und
Aber der Gesamtbedarf würde sogar weiter raufgehen.
Ja.
Potenziell.
Aber
siehst du nicht das Problem?
So, es ist so, je wenn Menschen eine Ressource brauchen, dann werden die auch Energie und Lebenszeit und Effizienz und Gehirnkraft und alles daran setzen, diese Ressource in Anspruch zu nehmen. Und wenn die Menschheit als Ganzes entscheidet, dass es wichtig ist, etwas zu besitzen, was die Eigenschaften von Bitcoin hat, dann wird es auch die Energie dafür aufbrauchen. Wenn man, wenn man diese Ressource dann weniger schätzt, dann wird man auch weniger Energie dran setzen, diese Ressource zu fördern. Also wenn wir plötzlich entscheiden, dass Gold wertlos ist, dann werden wir auch nicht Energie verbrauchen, um Gold weiter zu fördern. Wenn wir merken, dass physikalische Banken nicht mehr wertvoll sind, dann werden wir auch nicht weiter Gebäude bauen, um zur Bank zu gehen. So sehe ich das. Wenn Menschen einfach sehen, dass Bitcoin wertvoll ist, dann werden wir auch die Ressourcen dahinter stecken, um diese Ressource so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen und natürlich auch uns selbst.
Okay, ich sehe schon, deine Jugend in Deutschland hat nicht sehr viel Schaden hinterlassen. Was das?
Ich bin eigentlich ein sehr logischer Mensch.
Aber du weißt, nachdem du, darf ich fragen, wo bist du aufgewachsen in Deutschland?
In Niedersachsen, in Wolfsburg.
Ah ja, Wolfsburg ist natürlich, da sind viele Ingenieure zu Hause, die auch an effizienten Dingen arbeiten müssen. Genau. Also das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Ort als andere. Ich war einmal in Wolfsburg im VW-Werk, okay. War schon sehr beeindruckend. Mhm. Okay, aber wenn du gesagt hast, Bitcoin ist jetzt das Einzige, was mir der Staat nicht wegnehmen kann. Okay, das ist jetzt very libertarian, ja, finde ich auch gut, aber ist jetzt nicht ein Argument, das den meisten Menschen sofort einfallen würde. Was sind denn auf deinem Weg noch andere Dinge, die du über Bitcoin herausgefunden hast, die du gut findest?
Gut, natürlich ist es, eins habe ich schon angesprochen, dass es physikalisch basiert ist, dass es nicht ausgedacht ist, dass es physikalisch-mathematisch basiert ist. Das andere ist, dass es nur eine begrenzte Menge an Bitcoin haben kann, dass kein Mensch entscheiden kann, wir machen jetzt mehr. Und das mit ein Grund, warum Bitcoin eine gute Lösung ist, ist, dass eben kein Mensch dahinter steht. Leute nehmen gerne Bitcoin und andere Altcoins in eine Gruppe und das kann ich so nicht gruppieren, weil Altcoins sind oder alternative Kryptowährungen sind eben, die sind mehr wie Firmen, Menschen, die eine Firma gegründet haben. Und wenn man diese Firma unterstützen will, gerne. Aber Bitcoin, da unterstützt man keine Firma, da sind keine Menschen, die das kaputt machen können. Das ist ein Algorithmus, der läuft und mathematisch korrekt ist. Und so, also du hattest ja schon viele Gäste auf der Show, die erklärt haben, warum Bitcoin die Lösung ist. Wenn man aus dem Finanzwesen kommt, wie du, hat man vielleicht auch Bitcoin als ein Investitionsmittel mal spannend gefunden. Und Menschen, mit denen ich darüber rede, die Bitcoin oder auch Kryptowährungen als eine Investition sehen, sehen den Wert von Bitcoin selbst eigentlich nicht, sondern die sehen den Wert die sind mehr an dem Fiat interessiert, das sie von Bitcoin später rausholen können. Mhm. Und daran bin ich eigentlich nicht interessiert, persönlich. Ich bin daran interessiert, ich bin an Bitcoin selbst interessiert. Ich denke, dass Bitcoin selbst Wert hat und den Wert und die Kaufkraft, die man mit Bitcoin hat, unabhängig von politischen Systemen das ist es, was, warum ich Bitcoinerin bin und nicht, weil ich denke, dass ich später mehr Fiat haben werde.
Aber was du da beschreibst, wenn man es zu Ende denkt, ist ja wirklich eine komplette Neuordnung nicht nur unseres Wirtschaftssystems, sondern auch unseres gesellschafts- und politischen Systems.
Das ist das, was der Gigi zum Beispiel Hyper-Bitcoinization nennen würde. Ja.
Das ist immer noch schwer vorstellbar. Ist das etwas, von dem du glaubst, das ist inevitable?
Ich denke, es ist möglich. Wir haben alle keine Glaskugel. Es ist absolut möglich, dass es parallel, so wie es jetzt zurzeit passiert, dass es parallel läuft. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass Menschen die Option haben, sich in diesem Markt zu beteiligen. Dass man eben nicht hilflos von der Inflation des politischen Systems ausgesetzt ist.
Und der Kontrolle natürlich.
Genau. Ja,
jetzt bist du ja in Texas.
Ja.
Und es heißt ja, Texas ist Bitcoin Country. Ist das zutreffend?
Das kann man so sagen. In Texas, also in den USA generell, ist man Bitcoin eher positiv, sieht man dem entgegen. Natürlich gibt es auch die Kritiker, die hat man immer. Aber in Texas speziell ist unsere Energiebranche, funktioniert die anders als in anderen Staaten. Und zwar ist es, das Netzwerk ist nur Texas-basiert. Und wir haben ein sehr starken Marktanteil von erneuerbaren Energien, dadurch, dass wir im Windkorridor sind und auch sehr viel Sonne bekommen.
Ja.
Und natürlich auch, dass außerhalb des Stromnetzwerkes haben wir auch abgelegene Stromquellen, die nicht ans Netzwerk angeknüpft sind. Das würde dann Off-Grid-Mining heißen, also dass man abgetrennt vom Netzwerk nur seine Solaranlage hat und davon minen kann zum Beispiel. Oder auch, dass hier sehr viel Erdöl produziert wird und auch manchmal im Überschuss. Und dann der Überschuss zum Bitcoin-Mining benutzt werden kann. Also Bitcoin hat sehr viele positive Nebeneffekte, die vor allem in Texas gut gebraucht werden. Zum Beispiel eben das Nutzen des Überschusses, der Überschussenergie. Oder zum Beispiel, wir hatten gestern den meisten Stromverbrauch, den Texas je gesehen hat. Und da wurde Bitcoin-Mining zum Grid-Balancing benutzt. Das heißt, das gesamte Bitcoin-Datencenter kann von heute auf morgen abgestellt werden. Und die Energie, die das Datencenter normalerweise benutzen würde, darf jetzt dem Rest von Texas für Klimaanlagen und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Das kann zum Beispiel ein Chemiekonzern nicht einfach so machen. Und das ist etwas, was ganz Texas zugutekommt. Und wenn Bitcoin so einen positiven Effekt haben kann auf Texas, dann wird es auch politisch unterstützt und so weiter.
Wie funktioniert das in der Praxis? Haben die Bitcoin-Miner in Texas, haben die Verträge mit der Regierung und die Regierung ruft dann an und sagt, schaltet jetzt mal ab und wie kann man sich das vorstellen?
Die Verträge sind mit den Energiekonzernen oder mit dem Netzbetreiber. Und und der Netzbetreiber kann sagen, wir haben normalerweise haben wir 45 Gigabyte Belastung. Heute haben wir 75 Gigabyte Belastung. Der Vertrag ist da. Man könnte weiterhin das Datencenter laufen lassen. Aber wenn man es abstellt, dann kann die Energie eben anderweitig benutzt werden. Und so funktioniert das. Also es geht nicht über die Regierung, es geht über...
Ja, das war natürlich eine typisch europäische Frage, gleich an die Regierung gedacht. Ja, gleich, ja. Und das ist, nach einer gewissen Zeit dürfen sie dann wieder anschalten, oder als Miner muss ich ja auch Interesse daran haben, dass ich wieder anschalten darf.
Natürlich. Sobald die Netzauslastung abnimmt, darf man dann wieder anschalten. Und das hat auch das hat auch den positiven Vorteil, dass mehr stromerzeugende, stromgenerierende Technologien gebaut werden können oder Anlagen gebaut werden können, ohne dass, also zum Beispiel, wenn normalerweise die Auslastung 45 Gigawatt ist und wir bei hohen an einem sehr heißen Tag zum Beispiel 75 benutzen wollen, dann ist eigentlich kein Anreiz da, es auf 80 auszubauen oder auf 85. Aber wenn es einen Abnehmer gibt, der, egal wie heiß es draußen ist, egal wie viele Klimaanlagen laufen, dir die Energie abnehmen würde, dann hat man einen Anreiz, die Infrastruktur auszubauen, um dann den Bedarf aufzufangen, der nur in außergewöhnlichen Fällen benötigt wird.
Das heißt, es ist ein Anreiz da, um beispielsweise erneuerbare Energie auszubauen,
genau,
weil du eben es monetisieren kannst und gleichzeitig erhöht es auch die Sicherheit und die Resilienz des Bitcoin-Netzwerks selbst, wenn mehr Miner drinnen sind.
Ja.
Und ist es jetzt so in Texas, dass wird mehr Bitcoin gemeint mit erneuerbarer Energie oder mehr mit Gasflaring und anderen fossilen Geschichten?
Ja, also in ganz USA da gibt es einen Bitcoin Mining Council die beschreiben, dass ungefähr 55-60% vom Bitcoin Mining in den USA erneuerbar geschieht und der Rest nicht. In Texas war von den vom Netz, also das, was on-grid gemeint wurde, und die meisten Miner sind on-grid, es ist eigentlich eher die Ausnahme, dass es off-grid gemeint wird, aber wenn man an das elektrische Netzwerk angebunden ist, dann bekommt man eine Mischung von allem, was produziert wird. Mhm. Da kann man sich nicht aussuchen, ich werde nur Windenergie bekommen. Und die Mischung in Texas ist zurzeit ungefähr 25 aus den 75 Gigawatt waren erneuerbar.
Okay, das ist einfach die generelle Mischung, die derzeit in Texas herrscht. Genau. Da kannst du dann auch nicht aussuchen. Okay, verstehe. Und wie ist das politisch?
Man kann natürlich aussuchen, wenn man selbst off-grid eine Anlage baut. Also das hat jetzt zum Beispiel auch in Miami bei Bitcoin 2022 hat Blockstream angekündigt, dass sie eine 30 Millionen Photovoltaik Anlage bauen mit Batterien von Tesla, und das wird dann nicht an das Netz angeschlossen, und das wird dann nur selbst die Photovoltaik und die Batterien und die Bitcoin-Miner als ein Element Bitcoin erzeugen.
Das soll auch in Texas sein?
Das soll auch in Texas gebaut werden.
Und Tesla selbst ist ja auch nach Texas gekommen mit einer großen Fabrik, oder?
Ja, natürlich.
Natürlich. Aber was ist, also, genau.
Das ist schon Old News. Das ist jetzt schon Jahre.
Ja, das ist Old News. Das muss jetzt über den Atlantik kommen, nicht? Aber die Texas selbst, also wie ist das politisch? Ist Bitcoin da ein Thema heute in der Tagespolitik?
Es ist schon ab und zu ein Thema, zum Beispiel an Tagen wie gestern, wo Bitcoin tatsächlich zum Wohlstand des ganzen Staates beigetragen hat, weil wir eben keine Stromausfälle hatten, obwohl unser Strom an die Grenze benutzt wurde. Also das ist das ist etwas, wo Bitcoin positiv in den Nachrichten landet. Aber es gibt natürlich genau die gleichen Kritiker, die in Deutschland davor warnen, dass Bitcoin zu viel Energie verbraucht oder sonst was. Also das wird auch nicht weggehen. Solange Menschen Energie verbrauchen, werden Kritiker sagen, dass Menschen zu viel Energie verbrauchen. Mhm. Und ja.
Seit wann bist du in Texas?
Ich bin seit 2008 in Texas.
Also schon einige Zeit. Mhm. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg hierher zum ersten Mal auf der Straße jemanden begegnet mit einem Bitcoin-T-Shirt.
Ah ja.
Ist dir aufgefallen, also wenn du als Bitcoinerin, einer sehr frühen Bitcoinerin in Texas, also du musst ja inzwischen auch viele Leute kennengelernt haben, die irgendwie in dem Space unterwegs sind, oder?
Ja. Ja, ich bin auch auf Konferenzen immer wieder zu finden und bei Meetups. Die Teilnahme an Meetups und Leuten, die sich für Bitcoin interessieren, schwankt mit dem Bitcoin-Preis. Das ist eigentlich fast überall so. Und aber in Houston, dadurch, dass wir eben diesen starken Energiebezug haben, sind unsere Meetups relativ groß. Also da können 200 Leute an einem Tag zusammenkommen, um zu besprechen, wie geht das Mining, was ist Bitcoin. Also da wird immer auch die Neuigkeiten, was gerade neu in Bitcoin ist, angesprochen und wie es politisch aussieht und so weiter.
Und wie viele von diesen 200 Leuten auf einem Bitcoin-Meetup arbeiten dann schon wirklich in der Bitcoin-Industrie?
Also dadurch, dass ich jetzt schon sehr lange dabei bin, kenne ich einfach mehr Leute, die in der Industrie arbeiten. Ich kenne Developer, ich kenne eben Leute in der Energie, Miner. Ich kenne vielleicht unproportional viele Leute, die darin arbeiten. Aber die meisten, die zu so einem Meetup kommen, sind doch eher Neulinge und Menschen, die darüber lernen wollen.
Ich frage deswegen, weil es ist ja doch ein qualitativer Schritt zwischen, hast du schon gehört, Bitcoin, aufregend, und dass man daraus auch wirklich in dem Bereich arbeitet, entweder im Mining oder im Entwickeln oder bei einer Börse oder in den Medien, aber offenbar, es gibt ja immer mehr Bitcoiner-Jobs inzwischen.
Ja.
Ja? Und das ist nämlich an in Texas auch sehr auffällig, wahrscheinlich noch viel mehr als hier.
Ja, aber es ist immer noch eine relativ kleine Industrie. Also es ist jetzt nicht so, dass es arbeiten noch viel mehr Leute in Energie zum Beispiel als in Bitcoin.
Und arbeitest du selber im Bitcoin-Bereich eigentlich?
Nein, einfach Bitcoinerin sein ist mein Hauptberuf. aber mein Mann arbeitet für eine Bitcoin-Firma, ja.
Okay, das ist natürlich spannend. Gut, dann würde ich dir jetzt, Ellie, noch eine letzte Frage stellen. Wie geht's weiter? Also was erwartest du? Ich weiß, wir haben keine Glaskugel, aber du bist ja schon so lange dabei. Was sind denn so die Dinge, die du glaubst, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden in Sachen Bitcoin?
Was ich mir wünsche, dass auf uns zukommen würde, ist, dass wir viel mehr Innovation in der Halbleiterindustrie sehen. Etwas, worüber auch viele Bitcoiner nicht viel sprechen, aber das einfach durch meinen Hintergrund bin ich da sehr dafür, dass wir in der Halbleiterindustrie innovieren. Und ja, das ist für Deutschland wahrscheinlich schon heretisch zu sagen, aber ich wünsche mir, dass noch mehr Energie in Bitcoin gesteckt wird und dadurch das System immer sicher geschaffen wird und dass mehr Menschen sehen, dass Bitcoin, dass es nicht nur ein Investitionsmittel ist, wo man dann später mehr Geld bekommen kann, sondern dass Bitcoin selbst die Eigenschaften hat, die keine andere Geldanlage hat. Das ist das einzige Freiheitsinstrument, ist, das wir als Menschheit zur Verfügung haben und mehr Menschen zumindest mit kleinen Beträgen, wie sie können, im Ökosystem mitmachen, selber ein Full Node betreiben, mehr Lightning zum Beispiel adoptieren. Und ja, also das, ich denke, das ist unvermeidbar, dass technologisch Bitcoin immer besser wird und auch more user-friendly, also dem Normalverbraucher einfacher zugänglich wird.
Elli, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Das war mega spannend. Ich hoffe, ich darf mich, wenn in Amerika mal was Großes, Bitcoin-mäßiges passiert, darf ich mich melden als meine Korrespondentin in Houston?
Ich würde mich sehr freuen. Komm doch mal nach Miami für Bitcoin 22.
Ja, das 23. Ja, das, ja. Das steht auf der Liste. Das steht auf der Liste. Wow. Wir haben heuer tatsächlich in Europa einige große Sachen. Ja, in Innsbruck die große BTC 22 Konferenz 15. bis 17. Dann da kurz davor Baltic Honey Badger. Das ist nicht so groß, aber es kommen ein paar interessante Leute. Ja. In der Schweiz ist auch eine Veranstaltung, bei der ich bin. Also ist einiges los heuer. Ja, Gott sei Dank. Ja, im Bärenmarkt. Ja. Ja.
Also das ist super. Das ist gut zu sehen, dass in Europa auch die Bitcoiner stark sind.
Es gibt ja mehr Bitcoin-Nodes in Deutschland als irgendwo sonst auf der Welt, angeblich. Ja? Und die Deutschen sind schon, also mit den Deutschen, sagen wir so, ich sage es immer auf Twitter, ja, mit den deutschen Bitcoinern hat keiner gerechnet. Die hatte keiner auf dem Zettel.
Ja, ich bin auch in den deutschen Spaces aktiv, jetzt nicht nur in den USA, aber zum Beispiel auf Clubhouse gibt es das Bitcoin-ABC, wo man auch reinkommen kann, Bitcoin besprechen und Neues dazulernen.
Nochmal, vielen Dank, Elli. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin erteilten Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.